SWR 2 Lesenswert Magazin.
Neben mir sitzt hier im ARD-Forum der Frankfurter Buchmesse nun ein Schriftsteller, der sich ganz hervorragend auskennt in der Welt der Wirtschaft. Und in seinem neuen Roman »Das Geld spricht« geht es um die Anlage- und Finanzspekulation. Und das mag sich vielleicht etwas dröge anhören, ist aber unglaublich unterhaltsam. Und ich freue mich nun, mit dem Schriftsteller über seinen Roman zu sprechen. Herzlich willkommen hier auf der Bühne, Ernst Wilhelm Händler. Wenn es einen Preis gäbe für die originellste Erzählperspektive, dann bin ich mir ganz sicher, dass der Roman »Das Geld spricht« diesen Preis in diesem Jahr gewinnen würde, denn der Titel ist auch poetisches Programm, so könnte man sagen. Wir haben es hier mit einem Erzähler, nämlich mit dem Geld, zu tun. Das Geld erzählt die Geschichte. Und da fragt man sich natürlich zunächst einmal, wie ist das überhaupt möglich? Stellen Sie doch mal Ihren Erzähler vor.
Also zunächst mal zur Idee vielleicht ein bisschen. Ich finde, die Idee ist relativ natürlich, denn es
werden... Das sagen Sie.
Ich finde schon, weil es werden ja immer mehr persönliche Dinge versachlicht irgendwo und werden computerisiert, wird zur künstliche Intelligenz oder so etwas. Und da finde ich, da gibt es natürlich mittlerweile auch die andere Richtung, ja, dass die Dinge, die eigentlich nur jetzt sachlich sind oder die etwas ganz was anderes sind, dass die eben immer menschlicher werden. Das geht ja nun auch mit dem Autoassistenten los zum Beispiel. Ja. Was das Geld betrifft, das Geld redet, hat früher nicht viel geredet, das war nicht nötig. Das Geld musste keine Propaganda machen. Das Geld redet jetzt deswegen, weil es ihm nicht so gut geht. Wir sind in einer historisch einmaligen Phase, und zwar, es gab zwar früher schon mal Negativzinsen, aber das war immer so punktuell, aber jetzt ist das ja auf dem ganzen Globus mehr oder weniger. Und das bedeutet natürlich, dass das Geld, es sagt auch im Roman, ich bin nichts mehr wert.
Und ja, das ist förmlich beleidigt, das Geld. Es ja, es ist hätte man dem Geld gar nicht zugetraut, dass es so sensibel ist.
Das Geld ist auch ein Sensibelchen, wie alle erfolgreichen und bekannten Leute sozusagen, wenn sie nicht mehr erfolgreich sind, ja, dann geht erst die richtige Sensibilität los. Und das Geld sieht sich jetzt einfach jetzt da in die Ecke gedrängt. Es ist wirklich nichts mehr wert, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo. Und eigentlich sind alle Leute gegen das Geld. Und das ist jetzt das Romanhafte am Roman eben, dass das Geld aus dieser Situation her eben antwortet mit einer Mischung aus Hochmut und Geknicktheit. Diese beiden Dinge, die sind eigentlich relativ gleichzeitig.
Das Geld sagt ja auch an einer Stelle, es sei die erfolgreichste Sprache, die es jemals gegeben hat. Also das Geld weiß durchaus, dass es noch eine wichtige Rolle spielt im Zusammenleben der Menschen. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, das Geld diesen Roman erzählen zu lassen?
Also das lag eigentlich nahe von Anfang an. Ich muss dazu sagen, meine Romane haben alle einen Zusammenhang. Das ist ein Projekt, das war von vornherein vorgesehen. Ich wollte eigentlich über das Geld viel früher schreiben, aber dann kam die Finanzkrise 2008 und da wollte ich mich jetzt nicht noch anhängen, weil dann hätten alle gesagt, jetzt will er aktuell sein. Und ich muss aber sagen, im Nachhinein bin ich also Gott froh drüber. Die jetzige Situation ist viel interessanter. Die Finanzkrise, das war damals, da war wirklich ein etwas Feuer am Dach, muss man sagen. Nicht so viel, wie heute getan wird oder getan wurde. Aber die heutige Situation ist einfach historisch viel interessanter, weil Finanzkrisen hat es gegeben, also solange es Geld gab, solange es organisierte Wirtschaften gab. Das ist nichts Neues.
Jetzt kommen wir vielleicht mal auf den Roman zurück. Wenn wir jetzt nur über den Erzähler sprechen, dann bekommt man, glaube ich, nur den halben Eindruck von diesem Roman. Das Geld meldet sich zwischendurch zu Wort. Das liest man dann auch in Versalien, in Großbuchstaben, vor allem wenn das Geld empört ist. Aber es wird auch eine ganz handfeste Geschichte erzählt. Ausgangslage ist nämlich die, dass ein Banker sehr viel Geld anlegen kann und muss. 500 Millionen Dollar gilt es sinnvoll anzulegen, da vielleicht sogar noch mehr Geld rauszuziehen. Und dieser Banker muss jetzt entscheiden, wem er dieses Geld gibt und wie das dann angelegt wird. Sie nennen ihn ja im Roman auch nicht Peter Hans oder wie auch immer, sondern es ist im Grunde genommen der Banker. Er wird auf seine Funktion reduziert, aber er ist doch viel mehr. Was?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass der Banker im Gegensatz ist zu den anderen Protagonisten. Die Hedge Fund Manager sind nicht Manager, sondern das sind ihre Firmen. Und der Gründer, der das Geld anlegt, das ist auch dessen Firma. Wogegen der Banker ist ein Hoher, aber er ist ein Angestellter. Das heißt, der ist in der Bank, in der Organisation. Das ist auch sachlich einfach sehr wichtig, weil jemand, der in einer Organisation, in einer großen Organisation ist, der denkt natürlich anders wie jemand, der jetzt der Chef vom Hedgefonds ist und der ihn den selbst aufgebaut hat. Ansonsten ist der Banker eben auch ein untypischer Banker. Er ist kein Deutschbanker, weil er eigentlich höchst wenig arrogant ist. Jedenfalls, wenn er arrogant ist, kommt das im Buch nicht vor. Er interessiert sich sogar für Kunst. Seine Freundin ist Kunstjournalistin. Und seine Freundin trennt sich von ihm und es ist eigentlich ihm nicht ganz klar, warum.
Dann schauen wir uns mal an, wie das Geld hier auftritt. Und deswegen bitte ich Sie um die Lesung.
Zur Lesung muss ich gleich sagen, ich bin kein Schauspieler. Es gibt in dem Herbst sehr viele Schauspielerbücher. Meins ist keins davon. Ich weiß auch nicht, wie man als Schauspieler Versalien lesen müsste. Ja?
Aber das müssen Sie gar nicht. Sie müssen es einfach mit besonders tiefer Stimme lesen vielleicht oder besonders kraftvoll.
Ich möchte jetzt auf dieser Bühne nicht lächerlich wirken. Ja? Also ich mache das mehr sachlich, aber im Buch sieht es etwas anders aus. Also das Geld spricht. Ich verliere an Wert. Im Moment gibt es mich sehr billig. Ständig koste ich noch weniger. Das heißt, früher hätte ich die Macht gehabt, ich hätte diese Macht nicht mehr. Jetzt müsste ich eigentlich laut sprechen, ja, also wie Brandauer.
Bitte.
Oder nein, aber ich bin nicht Brandauer, ja. Das ist Unsinn, ich habe immer noch die Macht. Jetzt wieder leiser. Ich habe einfach Konkurrenz bekommen. Andere Dinge und andere Ideen haben sich viel von mir abgeschaut. Sie sind erstaunlich flexibel geworden. Nicht so elastisch und so ubiquitär wie ich, das schafft niemand, aber immerhin. Etwa die Kunst. Bestimmte Künstler und Kunstwerke erledigen dieselben Aufgaben wie ich. Die Galerien reißen sich um Künstlernachlässe. Da kommt nichts mehr dazu, was die Kalkulationen stören könnte. Die Galerien spielen Mini-Zentralbank. Ich kann sagen, diese Dinge und diese Ideen haben meinen Geist angenommen. Wer kann das schon von sich sagen? Ich will nicht abstreiten, dass ich narzisstisch bin. Aber wenn ich jetzt von mir spreche, dann geschieht das nicht, weil ich unter so etwas wie einem Rechtfertigungsdruck stehen würde. Ich muss mich gegenüber nichts und niemandem rechtfertigen. Auch nicht gegenüber mir selbst. Ich bin die erfolgreichste Sprache, die es gibt. Meine Begriffe erfassen die wichtigen Dinge. Was wichtig ist, hat einen Preis. Was nicht wichtig ist, hat keinen. Meine Begriffe beschreiben die wichtigen Ähnlichkeiten. Was den gleichen Preis hat, ist gleich. Ich ermögliche das richtige Ziehen von Schlüssen. Preise kann man mit stabilen Methoden vergleichen und verrechnen. Ich fördere das Lernen. Jeder kann Preise und den Umgang damit lernen. Meine Begriffe sind projizierbar. Wenn etwas einen Preis hat, dann muss etwas anderes, das dem ersten ähnlich ist, den gleichen oder einen vergleichbaren Preis haben. Meine Begriffe erzeugen Identität. Solange sich die Verhältnisse für etwas nicht verändern, bleibt der Preis dafür derselbe. Ich bin die Naht in den Gehirnen der Menschen, die das Unnennbare mit dem Benannten verbindet. Ich habe den Menschen beigebracht, Gedanken handhabbar zu machen, die das vorher nicht waren. Ohne mich könnten sie nur davon träumen, abstrakte Gedanken auszutauschen. Ich habe die Menschen gelehrt, Gesetze zu formulieren. Ohne mich wären sie nie über Einzelfälle hinausgekommen. Mit den Gesetzen können die Menschen erklären. Ich kann erklären. Wie will man etwas erklären ohne mich? Ich kann so viel erklären. Die Menschen können sagen, ich sei eine Maschine, das ist mir egal. Die Natur ist voller Maschinen. Die Menschen können sagen, ich sei ein Organismus, auch das ist mir egal. Es gibt Organismen aus Zahlen. Die Menschen sagen, ich hätte keine Seele, das stimmt nicht. Christine Lee Shaksin aus Malaysia. Ihre Eltern sind Chinesen, studiert in Australien Chemie. Bis ihr die Bank Westpac im Juli 2014 versehentlich eine Kreditkarte mit einem unlimitierten Überziehungskredit ausstellte. Mit ihrer Kreditkarte kaufte sie Handtaschen, Kleidung, Schuhe und Schmuck, Dior, Chanel und Cartier sowie elektronische Gadgets. Ihr Apartment mit Blick auf den Hafen von Sydney kostete im Monat 3.200 australische Dollar. Außerdem überwies sie 1,3 Millionen Dollar auf andere Konten. Im Mai 2016 war ihre Kreditkarte mit 4,6 Millionen australischen Dollar belastet. Die Bank konnte nur 1 Million eintreiben. beschreiben Sie die Seele von Christine Lee Jackson. Aber sagen Sie nicht, ich hätte die junge Frau verdorben.
Ja, das Geld ist empört darüber, dass alles, was schiefläuft in der Welt des Geldes, ihm in die Schuhe geschoben wird, wie wir das ja auch in dieser Lesepassage gerade gehört haben. Was sagt denn der Unternehmer, der ehemalige Manager Ernst Wilhelm Händler zu den Tiraden des Geldes?
Dass das Ergebnis eigentlich unsicher ist. Das Geld ist sicher, dass es erst das Geld weitergeben wird. Also zunächst muss man sagen, dass die Autorenmeinung ist hier nicht immer das, was das Geld sagt. Ja? Also das Geld ist eine Person wie alle anderen Charaktere und das ist nicht alles Autorenmeinung. Eine ganze Menge schon, aber nicht alles. Der Autor meint und sagt und glaubt, dass es jetzt der Auftakt ist zu vielen verschiedenen Sorten von Geld. Also dieses Geld als Monolith, das gibt es halt nicht mehr. Früher hatte das Geld wirklich keine Konkurrenz. Ich habe das kommt sogar in der Passage vor. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, dass die großen Mega-Galleries alle Künstlernachlässe aufkaufen. Und das ist so gut wie Geld, weil die Sachen sind dokumentiert, im Regelfall sehr gut, oft schon bevor wirkliche ökonomische Interessen walteten, also bevor die Preise riesenhoch in die Höhe schossen. Und man kann das kontrollieren. Deswegen habe ich auch geschrieben, sie schreiben in die Zentralbanken. Anderes Thema sind eben auch zum Beispiel Immobilien in bestimmten Lagen. Jetzt also keine, also zum Beispiel am Central Park oder München-Schwabing. Man erlaube mir den Vergleich in Frankfurt hier. Ja, das sind Dinge, die werden immer ihren Wert behalten, weil die einfach so knapp sind. Das ist einmal die eine Seite. Die zweite Seite, das kann man täglich in der Zeitung lesen. Es gibt ja jetzt nun auch, also von Bitcoin halte ich gar nichts, um der Frage zuvorzukommen. Das ist wie Tulpenmoney. Aber jetzt zum Beispiel Libra. Libra wäre eine Transaktionswährung. Und da wird es dann schon wieder interessant. Also da kann es natürlich schon sein, dass diese Dinge dem, was wir als Geld kennen, irgendwo den Rang ablaufen. Denn wenn zum Beispiel, was ich nicht verstehe, dass Amazon das nicht macht, wenn die Leute mit ihren Amazon-Guthaben und mit diesen Dingen bezahlen können irgendwo, ja, das natürlich auch, das hat seine Attraktion irgendwo. Also es sind einfach am Horizont meiner Ansicht nach jede Menge von Alternativen zu dem, was wir als Geld kennen.
Wenn ich Sie so über das Geld sprechen höre, dann frage ich mich, ob Sie sozusagen Ihr Unternehmerdasein manchmal vermissen. Tun Sie das?
Ich vermisse das sehr, aber mein Unternehmerdasein war ein industrielles. Ich hatte jetzt mit Finance eigentlich nur hobbymäßig zu tun immer. Ich hatte mit Beinhard.
Sie haben Betrieb geleitet in der metallverarbeitenden Industrie? Mit wie vielen Mitarbeitern? 200?
Genau, 250. Ja.
250.
Also ich war jetzt eigentlich der Gegenpol zu Finance, aber Finance hat mich einfach immer von der Theorie auch sehr interessiert. Also das heißt, ich habe das von Anfang an mitverfolgt, auch wenn ich nichts mitgemacht habe.
Spekulieren Sie selbst?
Nein, und zwar, weil, also davon halte ich gar nichts. Spekulieren, das ist ein 18-Stunden-Tag, wenn man das macht. Es ist ein völliger Irrtum zu meinen, als Amateur kann man da irgendwas reißen. Das stimmt einfach nicht. Also da gibt es auch keine Beispiele dafür.
Finance, das heißt, Sie sagen im Grunde genommen, wenn ich jetzt auf die Idee kommen könnte, Geld an der Börse anzulegen, zu spekulieren, dann werde ich garantiert verlieren, wenn ich das als Amateur machen würde.
Nein, aber Sie können zum Beispiel ETFs nehmen irgendwo, damit schwimmen Sie mit der Masse mit.
Was heißt das? Das müssen Sie mir erklären.
Das sind die indexgebundenen Papiere praktisch. Das sind einfach Papiere, die sich genauso entwickeln wie Indizes, also wie der DAX zum Beispiel. Aber mittlerweile gibt es also ETFs auf 10.000 verschiedene Indizes. Ein ETF ist eine Wette auf einen Index. Also man kauft jetzt das Papier zum Beispiel, wenn der Index bei 100 ist und hofft, dass er dann in 2 Jahren bei 120 ist oder bei 150 oder so etwas. Und der Index setzt sich eben aus ganz verschiedenen Aktien, aber auch Bonds zusammen dann.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Roman. Es ist ja jetzt doch auch die Frage, wie dieses Geld, diese 500 Millionen, eine halbe Milliarde angelegt werden. 3 Kandidaten, 3 Hedgefondsmanager bzw. eine Managerin stehen zur Auswahl. Vielleicht stellen Sie die 3 mal kurz vor.
Die 3 sind sehr verschieden. Worum es mir in dem Buch ging, ist also zunächst einmal, ich fange mal mit dem deutschen Feuilleton an. Das ist etwas schwierig, weil die Vorstellung von Finance ist keine, also da herrscht einfach eine gähnende Wissenslehre. Also man liest zum Beispiel von Kollegen von mir manchmal, es hätte sich seit der Finanzkrise ja nichts verändert. Seit der Finanzkrise gibt es also Güterwagen voller Regulationen irgendwo. Aber zu Ihrer eigentlichen Frage, mir geht es darum, die drei Charaktere verfolgen bestimmte Anlagestrategien und die entsprechen bzw. kommen aus ihren Charakteren. Das heißt, alle drei, denen geht es nicht einfach darum, Knete zu machen und im roten Porsche oder Ferrari rumzufahren oder solche Dinge, sondern sie haben bestimmte Vorstellungen von der Welt und die versuchen sie umzusetzen.
Die wären welche?
Zunächst einmal, also ein Mathematiker, der allererste, der Nanomann, hat früher Frontrunning gemacht. Das ist, dass man also einfach den Ordern voranläuft und dass man also versucht, schneller zu ordern als jemand anders und dass man da ein bisschen von der Marktentwicklung abknapst, was erst später gekommen wäre und dann Profit macht und der jetzt sehr komplizierte mathematische Modelle macht. Der schwere Mann ist eine Version von Risk Parity, das heißt, er versucht eigentlich ein Modell zu konstruieren, was alle Risiken vermeidet. Deswegen denkt er auch über den Weltuntergang nach. Also zum Beispiel Anlagen, die Risiken vermeiden, die sind halt nicht miteinander korreliert irgendwo.
Und die interessanteste ist dann tatsächlich die dritte im Bunde. Eine kapriziöse Managerin aus Düsseldorf kommt sie, wenn ich mich richtig erinnere. Und die ist so ehrlich, dass sie sagt, im Grunde genommen ist alles Glück und Zufall, oder wie?
Ja, das Interessante ist, wenn man sich in der Branche ein bisschen umtut, dann entdeckt man, dass es wirklich alles gibt. Also es gibt die reinen Mathematiker, es gibt die Strategen, es gibt die Leute, die nach Bauchgefühl machen, und es gibt die Leute, die überhaupt keine Prinzipien haben und die trotzdem erfolgreich sind. Und das ist jetzt, ich habe sie Banana Clip genannt, weil das ist der Spitzname in der Branche, weil sie so ein Clip hat, um ihre Haare da zu befestigen. Und sie ist aber auch zu ziemlicher Selbstironie fähig, weil sie nennt ihre Fonds immer BC, Banana Clip, und die werden dann durchnummeriert.
Also die Frage liegt in gewisser Weise auf der Hand. Ich habe mich natürlich schon gefragt, gibt es solche Typen tatsächlich im Bereich des Hedgefondsmanagements oder haben Sie die wirklich frei erfunden?
Nein, es gibt diese drei nicht. Die sind jetzt nicht etwa nach lebenden Vorbildern gezeichnet, aber es gibt jetzt diese Strategien, es gibt gewisse Charaktere und ich glaube, dass diese drei mit einem altmodischen Wort sind, durchaus realistisch sind.
Mit welchen Strategien versuchen die jetzt, den Banker zu überzeugen, dass sie jeweils die richtige Anlagestrategie parat halten?
Eigentlich zunächst mal konventionell mit dem, was sie immer machen, und dann aber natürlich dadurch, dass sie versuchen, möglichst viel über den Banker rauszufinden. Aber der Banker ist eben sehr sensibel und deswegen ist der Banker da auch emotional vielleicht auch gewitzter als andere Banker, dass er sich da ganz gut wehren kann.
Was diesen Roman auszeichnet, das ist vieles, dass ein vermeintlich trockenes Thema tatsächlich amüsant erzählt wird. Man lacht ständig über das, was da passiert. Es ist unvorstellbar. Und ein Kern ist, wie sie Dialoge im wahrsten Sinne des Wortes inszenieren. Vieles ist dann auch im Gespräch oder vieles wird im Gespräch verhandelt. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen, welche Rolle in Ihrem literarischen Konzept die Dialoge spielen.
Also die Dialoge sind mir in dem Buch sehr wichtig und zwar wichtiger wie in anderen Büchern. Und jetzt muss ich eins dazu sagen, dass die Dialoge tatsächlich literarisch sind, wenn ich das so unverschämt angeberisch sagen darf. Normale Dialoge, also jetzt gerade in Finance, sind meistens so fürchterlich, weil es reine Wiederholungen sind. Der Soziologe Bruno Latour hat eben gesagt, das geht alles nach Skript und da hat er völlig recht irgendwo. So kann man aber keinen Roman schreiben. Das heißt, ich habe jetzt versucht, über dieses Stadium hinauszugehen und daraus einen Roman zu machen, aber versucht trotzdem, das Inhaltliche in den Dialogen unterzubringen. Aber da muss einfach eine Unterscheidung machen. Die Theorien, die im Roman vorkommen, sind realistisch. Die Dialoge in der Form eher nicht, weil, also, da hätte mein Lektor sofort gesagt, also, nee, das können wir nicht machen. Ja, das ist einfach zu langweilig, weil die Leute sind alle auf ihre Sachen sowas von trainiert sozusagen, ja, dass ihnen das selber teilweise gar nicht mehr auffällt. Ich meine, was ich hier erzähle, ist kein Geheimnis. Also wenn jemand auch nur zur Sparkasse geht und einen Kredit für ein Haus haben möchte oder wenn er was anlegen will, dann macht er ja die gleiche Erfahrung. Ja. Da kriegt er ja nicht irgendwie eine persönliche Beratung, sondern da wird dann getippt. Der Berater schätzt ihn irgendwie ein und tippt dann auf den Knopf in sich selber und dann kommt das halt alles, ja.
Wenn ich das so höre, dann ist dieser Roman vielleicht ganz besonders geeignet als Weihnachtsgeschenk für Geldhäuser. Sind Sie schon in Verhandlungen etwa mit der Deutschen Bank für die Vorstandsetage, um den Roman Das Geld spricht unter die Banker zu bringen?
Nein, das bin ich nicht. Und zur Deutschen Bank möchte ich jetzt auch noch etwas Negatives sagen.
Nicht wirklich.
Nein, aber doch wirklich aus reiner Erfahrung irgendwo.
Also die mögen ihre Romane nicht.
Nein, überhaupt nicht. Die Deutsche Bank war auch bei mir Hausbank und ich habe seinerzeit mit den Leuten eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Nur, man wundert sich doch ein bisschen auch als Zeitungsleser, denn die Deutsche Bank hat ja eigentlich nahezu jede kriminelle Handlung begangen, die man begehen kann. Also wenn man das alles zusammennimmt, das gibt ja auch ein Güterwagen voller Aktenordner mit Prozessen oder so etwas. Und ich kann Ihnen eine sehr einfache Antwort anbieten aus eigener Erfahrung. Nochmal, ich persönlich will gar nicht schimpfen irgendwo, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, in der Deutschen Bank war das hervorragende Fitnessmerkmal, um die Evolution zu überstehen, war Arroganz. Die Deutsche Bank hat sich immer dadurch ausgezeichnet, es hat der Karriere gemacht von drei Leuten, der am arrogantesten war. Und der das aber auch gezeigt hat, wie noch was irgendwo.
Das passt doch zu unserem Erzähler hier, also dem Geld.
Ja, aber ich wollte jetzt nicht auf eine Bank losgehen, weil andere Banken haben auch Fehler gemacht. Ja.
Für Sie ist Literatur auch ein Erkenntnisinstrument. Sie haben auch darüber immer wieder geschrieben. Was lernen wir aus diesem Roman?
Zunächst mal ist einfach die Idee, etwas aus dem Innersten des Kapitalismus zu berichten. Man darf bitte nicht vergessen, dass die Wirtschaft und also in der deutschen Gegenwartsliteratur sieht man die Wirtschaft immer nur von unten sozusagen und da wird immer nur geschildert die Sohlen der Füße, mit denen die Leute getreten werden. Das ist in letzter Zeit deutlich besser geworden. Es gibt jetzt ein paar jüngere Schriftsteller, die schon gute, interessante Sachen schreiben, die nicht diese Perspektive haben. Ich nenne zum Beispiel den Philipp Schönthaler, den Thomas von Steinecker, die einfach interessante Sachen schreiben über diese Dinge. Aber generell und vor allem in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts war das eigentlich immer so. Und ich möchte halt einfach darauf hinaus, dass in der Weltliteratur war die Wirtschaft, und zwar nicht die von unten gesehene, war immer Thema. Buddenbrooks ist ein Wirtschaftsroman und sonst gar nichts eigentlich. Ein sehr komischer auch mit Bendix Grünlich. Also Musil hätte keinen Bendix Grünlich geschrieben. Bei Musil kommt der Arnheim vor. Man weiß nicht, ob er jetzt an Diotima oder an den galizischen Ölfeldern mehr interessiert ist. Nehmen Sie Balzac, nehmen Sie Zola. Ich sage jetzt mal, die Sphären, wo Entscheidungen getroffen werden, die hat es immer in der Literatur gegeben, bloß in der deutschen Literatur nicht.
Und deswegen gibt es Das Geld spricht, anknüpfen vielleicht an Solar, ein anderer großer Spekulationsroman, L'Argent, das Geld. Ernst Wilhelm Händler, vielen Dank, dass Sie hier waren und vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.